Kernkraft? Nein, danke. Dieser Aufkleber mit stilisierter Sonne schmückt seit Jahrzehnten Autos oder Fahrräder von Atomkraftgegnern. Das ist eine klare Ansage. Die europaweite Debatte um die Kernkraft ist hingegen vielschichtig und teils verwirrend. Klimaaktivisten aus Schweden befürworten Kernkraft, Klimaaktivisten aus Deutschland lehnen sie ab. Die CDU-Frau Ursula von der Leyen befürwortet sie, die CDU-Frau Angela Merkel hat der Kernkraft in Deutschland den Todesstoß gegeben. Deutschland ist raus, die Schweiz hat den Ausstieg beschlossen, lässt aber bestehende Kraftwerke weiter laufen. Aus Belgien gibt es jetzt eine neue Nachricht, die Regierung plant die Verstaatlichung der Kernkraftwerke. 7 bestehende Reaktoren sollen übernommen werden, einschließlich der Rückbau- und Entsorgungskosten. Von den 7 Reaktoren laufen derzeit aber nur 2. Mehr dazu erfahren wir von Dr. André Wacker. Der Physiker war niederländischer Regierungsberater im Bereich erneuerbare Energien und als leitender Manager in der Chemie- und Energiebranche tätig. Herr Wacker, herzlich willkommen.
Vielen Dank, freut mich.
Beginnen wir mal mit der Grundsatzfrage. Was bedeutet dieser geplante Kernkraftdeal politisch für Belgien?
Ja, das ist existenziell, würde ich sagen. Innerhalb 20 Jahren ist es in Belgien gegangen von Kernenergie Nein zum Kernenergie Bitte. Belgien war seit langem wirklich abhängig von Kernkraft mit 7 Reaktoren. Trotzdem hatte Belgien schon in 2003 ihren Atomausstieg. Der war politisch, der war nicht von den Bürgern gewünscht. Und die existenzielle Änderung in Belgien ist, dass die jetzt eine Regierung hat, die für die Bürger steht und nicht für die Politik. Und auch versteht, dass die Energiewende in Belgien überhaupt nicht funktioniert. Und das ist wirklich politisch und auch kulturell und sozial ist das interessant, weil man sieht, dass Grün überhaupt nicht funktioniert und dass Kernenergie einfach notwendig ist.
Der Weg ist ja auch deswegen interessant, weil es zunächst den Beschluss des Ausstiegs gab, dann eine Art Moratorium und jetzt praktisch einen staatlichen Einstieg in Kernkraftwerke. Was ist das Ziel der Regierung? Warum tut sie das?
Ja, das müssen sie tun, weil solange die europäischen Green Deal funktioniert, fließt das Geld bei Zwang zu erneuerbare Energie und nicht zum Kernkraft. Und nur ein staatliches Unternehmen kann garantieren, dass wenn ein Kernkraftwerk wieder läuft, dass es laufen bleibt. Und dass es auch Neubau möglich macht. Aber die Politik in ganz Europa ist immerhin noch grün, obwohl alle Mitgliedsländer verstehen jetzt, dass grün überhaupt nicht funktioniert. Und was Sie gerade erwähnt haben, in Schweden passiert auch in Belgien, dass wir können überhaupt nicht ohne Kernkraft und wir brauchen mehr.
Auf Ebene der EU gibt es ja auch diese Debatte, ob Kernkraft selber als nachhaltig eingestuft wird, da sie ja auch als CO2-neutral gilt. Welchen Einfluss erwarten Sie von dieser Debatte auch in der Zukunft? Also wird Kernkraft irgendwann als grüne Energie akzeptiert?
Ja, man sieht da schon jetzt heutzutage kleine Bewegungen. Also Kernkraft wird dann als klimaneutral akzeptiert in der Industrie. Und es gibt natürlich einen großen Druck von Frankreich, die jetzt sagen, wir wollen keine grüne Energie, nein, wir wollen saubere Energie. Und Kernenergie ist sauber. Es ist eigentlich nur noch Deutschland, die das nicht will. Ich bin davon überzeugt, dass innerhalb 5 oder 10 Jahren, vielleicht früher, wenn es wirklich eine große Energiekrise gibt in Europa, dass Kernkraft so 100% als, sagen wir mal, als erneuerbar oder clean angezeichnet wird. Das passiert heute schon.
Wir beim Kontrafunk haben ja auch eine extra CO2-Reihe eingerichtet, wo wir debattieren, wie groß der Einfluss von CO2 überhaupt ist und wie groß der Einfluss des Menschen auf das Klima überhaupt ist. Aber mal ganz abgesehen davon gibt es ja bei Kernkraft auch andere Vorteile. Also beispielsweise der Flächenverbrauch, der nicht so groß ist wie bei Photovoltaik oder bei Windkraft und ähnliche Argumente mehr. Aber kommen wir nochmal zurück zu Belgien. 7 Reaktoren gibt es, aber es laufen nur 2. Wie geht's mit den verbleibenden 5 Anlagen weiter?
Ja, also 3 Anlagen könnten, wenn die Politik das will, relativ kurzfristig wieder Elektrizität produzieren. Da hat der Rückbau noch nicht angefangen. Und die letzten 2, die sind verloren. Da hat der Rückbau schon angefangen und ich denke, das geht nicht mehr. Aber kurzfristig, innerhalb, sagen wir, naja, 2 oder 3 Jahren, könnten 5 Kernkraftwerke in Belgien wieder 100% funktionieren.
Die 2 Reaktoren, die Sie angesprochen haben, die wohl nicht mehr ans Netz gehen können, sind wohl die sogenannten Problemreaktoren. Da wurden bereits vor über 10 Jahren tausende Mikrorisse festgestellt. Ist das nicht bedenklich?
Also die Mikrorisse, die sind überall. Wenn man ein Reaktorfass baut, dann gibt es immer diese Risse. Und die Politik ist sehr klug, um diese Risse zu missbrauchen für politische Gründe. Ich denke, diese 2, die werden nicht ausgeschaltet wegen dieser Risse, wegen anderer technischer Probleme oder sie sind zu alt oder zu klein. Der Kontext ist viel komplizierter als nur diese Risse. Die Risse sind eigentlich, wenn ich das auf Englisch sagen darf, fake.
Die Risse haben aber auch dazu geführt, dass das Land Nordrhein-Westfalen sich selber für die Stilllegung eines der Reaktoren eingesetzt hat, weil die grenznahe gestanden haben. Und als Bürger denke ich mir, also aus tausenden Mikrorissen, wer will mir denn garantieren, dass da nicht ein Makroriss wird, also dass das nicht größer wird und dann wirklich Strahlung austreten kann?
Naja, das ist Semantik. Ein Riss in ein Reaktorfass ist kein Riss. Wenn man ein Reaktorfass baut, das kommt natürlich aus Stahl und das ist flüssig. Wenn Flüssigkeit fließt, dann gibt es immer Unregelmäßigkeiten, die man dann Risse nennt. Aber es sind keine Risse. Es ist immerhin noch ein sehr kräftiges Fass, wenn Sie mich verstehen.
Welche finanziellen Konsequenzen hat diese Übernahme der Kernkraftwerke jetzt für Belgien?
Das ist eine gute Frage. Ich kann nicht sagen, wie groß die Konsequenzen sind, aber es gibt Konsequenzen, denn Engie hat natürlich der Rückbau und die Stilllegung seit Jahren vorbereitet. Und jetzt müssen sie umziehen von Stilllegung und Rückbau zu Wiederinbetriebnahme. Und das fragt Investitionen, das fragt, dass man wieder die Leute, die schon weg sind oder in Ruhestand sind, wieder zurücknimmt. Es ist ein U-Turn von Rückbau, die noch nicht angefangen hat, wieder weiterzumachen in Produktion. Das kostet viel Geld, das kostet Zeit und das hat Konsequenzen. Und die Konsequenzen muss der Staat nehmen, denn Engie macht es nicht.
Es ist ja bislang noch gar nicht geklärt, ob da auch wirklich Geld fließen wird oder ob da bloß ein symbolischer Beitrag von 1 Euro gezahlt werden wird. Wenn wir jetzt diese 7 Reaktoren haben, dann haben wir 2 Reaktoren, die sind letzten Endes Schrottimmobilien. Die müssen jetzt zurückgebaut werden und werden zurückgebaut. Dann haben wir 3 weitere Reaktoren, die erstmal wieder ertüchtigt werden müssen, was auch Geld kosten wird. Wir hatten von Manfred Haferburg hier auch mal Schätzungen im Milliardenbereich für eine Ertüchtigung eines stillgelegten Kernkraftwerks. Und dann haben wir 2 Kernkraftwerke, die aktuell Strom produzieren und dementsprechend auch Geld einspielen können. Alle Anlagen sind auch schon abgeschrieben, also in den Büchern von Engie Wert gleich Null. Wenn dann die Kernkraftwerke in 10, 20, 30 Jahren endgültig abgeschaltet werden, kommt der Rückbau und die Zwischenlagerung und Endlagerung des radioaktiven Materials, das sind ja Milliardenkosten. Kann es sein, dass Belgien sich hier ein echtes Haushaltsrisiko aufheizt?
Nein, das nicht. Denn Sie haben das schon erwähnt, all die Reaktoren sind abgeschrieben. Also es sind relativ kleine Investitionen. Und was noch immer wichtiger ist, wenn man die Produktion von diesen 3 Kernkraftwerken vergleicht mit der Produktion von Wind- oder Solarenergie, inklusive das System, das man auch bauen muss, um Wind- und Solarelektrizität zu speichern oder umzusetzen in Wasserstoff, dann ist die Investierung für 3 bestehende Kernkraftwerke, um die wieder 20 oder 30 Jahre produzieren zu lassen, viel niedriger als dieselbe Produktion von Wind oder Solar mit das komplexe System, das man noch bauen muss zum Speicherung der Elektrizität. Also es ist immer noch ökonomischer, um es mit Kernkraft zu machen, als mit Wind oder Solar.
Die Regierung sagt ja auch, man möchte sich gerne unabhängiger machen von dem Ausland, unabhängiger auch von Gasimporten machen. Für Kernkraftwerke braucht man aber auch Uran und einer der wichtigsten Zulieferer von Uran für Kernkraftwerke ist Russland. Also bleibt man da nicht in einer Abhängigkeit, bloß dann halt eine andere Form von Abhängigkeit?
Nein. Russland ist nur sehr klein. Uran findet man überall. Es gibt heutzutage ungefähr 15 Länder, die Uran produzieren. Sagen wir mal, mehr bekannte und freundliche Länder wie Kanada und Australien. Es gibt Uran und auch Thorium genug für noch Millionen Jahre. Und was wir jetzt benutzen, das ist nur der Tip auf der Eisberg. Also Uran und Thorium, die Verfügbarkeit ist ein Non-Issue. Wenn Deutschland 30 Kernkraftwerke hatte in den 70er oder 80er Jahren, hat Deutschland auch selbst Uran gewonnen. Es gibt auch in Deutschland Urangebiete. Es gibt in die ganze Welt Urangebiete eigentlich und auch im Meer. Aber mit dem Atomausstieg und so ist die Interesse für Uran und auch Thorium sehr niedrig geblieben. Aber das Potenzial von Uran ist enorm.
Die größten Kritikpunkte an der Kernkraft sind Gefahr von schweren Unfällen, wie sie ja bereits gesehen wurden, und das ungelöste Müllproblem. Wie sehen Sie diese Kernkritikpunkte?
Ja, also fangen wir mal an mit diesem Müll. Es gab niemals ein Müllproblem und es wird auch niemals ein Müllproblem geben. Der Müll ist nur, sagen wir mal, gefährlich die ersten 200 und 300 Jahre, weil es diese hochaktive Gammastrahlung gibt. Und die Lösung ist ganz einfach in Stahl- oder in Betonfässer. Und nachher muss man nur diese Müll, sagen wir mal, nicht konsumieren in einigen Maßen. Und die Lösung dafür ist in Deep Geological Repositories. Und Deutschland hat das schon, aber das ist politisch verhindert. Aber Finnland und Schweden machen das heute. Und weil die Energiedichte von Kernkraft so hoch ist, es kommt sehr viel Energie aus einem sehr geringen Volumen von Uran oder Thorium. Und man könnte eigentlich jetzt, wenn man den Müll von der ganzen Welt zusammennimmt, dann kann das in ein Endlager. Das könnte heutzutage könnte das in das Endlager in Finnland, in Onkalo. Die haben das schon fertig.
Abschließend wollen wir noch Ihre prophetische Gabe prüfen. Also der deutsche Umweltminister Carsten Schneider nennt erneuerbare Energien oder wetterabhängige Energien Sicherheitsenergien und die deutschen Grünen fordern einen weiteren Ausbau von diesen wetterabhängigen Energien, über die wir auch gesprochen haben. Jetzt ist die Welt konfrontiert mit Elektromobilität, die Strom braucht, mit Wärmepumpen für Häuser, die ausgebaut werden, mit KI-Technologie, Rechenzentren, also einem wachsenden Strombedarf. Was meinen Sie, wie wird der Strommix der Zukunft aussehen?
100% Kernenergie.
Belgien plant die Verstaatlichung der Kernkraftwerke. Wir sprachen mit Dr. André Wacker. Vielen Dank.
Gern geschehen und vielen Dank für die Einladung.